Die Monate vor Paris waren mental für mich sehr, sehr schwierig. Also da war ich schon, ich glaube, das waren die 2, 3 schwierigsten Monate meines Lebens bisher. Rio war dann so der Höhepunkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, das zerfrisst mich, zerstört mich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen uns in Freiwasser. Das Problem nach den Olympischen Spielen war dann tatsächlich, was macht man nach dem Sport? Dieses Problem ist so groß geworden auf einmal, wo ich mir dachte, boah, mir ging es danach nämlich schlechter als davor. Was ist denn mein Ziel eigentlich? Was möchte ich im Leben? Leistungssportler reden immer von Zielen, Ziele erreichen, aber wenn man kein Ziel hat, was ist denn das Ziel irgendwann mal? Und das ist halt so schwierig rauszufinden.
Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein Name ist Kai Tutschke, ich bin Geschäftsführer von Garmin und spreche im Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Sport. Ein sportliches Ziel zu erreichen ist das eine. Doch mich interessiert, was passiert eigentlich jenseits der Ziellinie? Wir sprechen über Triumphe, das Scheitern und das persönliche Wachstum und die großen Veränderungen im Leben. Mein heutiger Gast ist Leonie Beck. Leonie ist mehrfache Weltmeisterin und Europameisterin im Freiwasserschwimmen. Wir sprechen über ihre bisher 15 Jahre im Schwimmsport, den mentalen Druck vor Olympia und warum man auch im Profisport den Spaß nicht verlieren sollte. Leonie Beck, herzlich willkommen beim Beat Yesterday Podcast. Du gehörst zu den besten deutschen Schwimmerinnen seit einigen Jahren. Du bist dreifache Welt- und auch dreifache Europameisterin im Freiwasserschwimmen und hast an 3 Olympischen Spielen teilgenommen. Zu Beginn im Becken und anschließend dann im freien Wasser. Du machst aber auch viele andere Sachen, wie beispielsweise hast du jetzt kürzlich bei dem Backyard Ultra, dem Last Soul Ultra mitgemacht und machst noch viele andere spannende Sachen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Leonie, die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, das interessiert mich, warum schwimmst du eigentlich?
Na, also erstmal Schwimmen ist überlebenswichtig. Also jeder, der Kinder hat, bitte die Kinder zum Schwimmen schicken an der Stelle. Aber mein Papa hat früher im Notarztdienst von einem Kollegen gesagt, du bist groß, schick doch mal deine Kinder zum Schwimmen. Und so ist dann mein älterer Bruder in den Schwimmverein gekommen. Dann wollte ich das als jüngere Schwester auch und dann mein jüngerer Bruder auch. Und deswegen sind wir alle im Schwimmbad zusammen aufgewachsen.
Okay, das ist der Grund, warum du mit dem Schwimmen begonnen hast, weil es lebensnotwendig ist und Kinder sollten auch schwimmen. Aber du bist ja schnell auch eine Ausnahmeschwimmerin geworden. Du bist ja schon mit 15 Jahren deutsche Meisterin im Becken geworden. Ich glaube, über 1500 Meter Freistil, richtig?
Also, wir sind 2007 nach Würzburg gezogen und Würzburg ist ein Verein, wo man sehr viel trainiert. Und wenn man in jungen Jahren viel schwimmt und viel trainiert, dann zahlt sich das sehr schnell aus. Und dann kommen die ersten Erfolge, dann fängt es mit bayerischen Meistertitel an, und dann kommen die deutschen Meisterschaften oder Jahrgangsmeisterschaften. Und wenn dann der Erfolg da ist, dann bleibt man auch dabei. Und deswegen habe ich bis heute durchgehalten.
Das sind einige Jahre bisher, aber wenn wir uns am Anfang das nochmal anschauen, also mit 15 schon deutsche Meisterin zu werden, ist das schon herausragend und dann bist du auch relativ schnell bei den Olympischen Spielen in Rio dabei gewesen, auch noch im Becken damals, ich glaube über 800 Meter, richtig Freistil und da warst du, wie alt, da warst du dann auch gerade?
Ja, 19. Ne? 2016, ja, 97.
Also auch noch sehr jung und sehr früh qualifiziert. Wie konntest du denn dich so schnell, so gut im Becken entwickeln, dass du dich dann schon mit 19 für die Olympischen Spiele qualifiziert hast?
Also bei mir war es so, dass ich zum Glück oder was auch immer, viel Fleiß, ich war immer schon als junge Sportlerin sehr erfolgreich. Also ich bin schon Jugend-Europameisterin geworden bei meiner ersten Jugend-Europameisterschaft, dann im nächsten Jahr auch. Und dann ist es immer sehr schwierig, den Sprung in die Erwachsenenklasse zu schaffen, normalerweise, weil dann andere Interessen dazukommen, wie Party, wie, keine Ahnung, Jungs oder was weiß ich. Es gibt andere Dinge außer Schwimmsport und dann stagniert die Leistung in diesem Alter. Und ich hatte aber den Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft. Also ich hatte im selben Jahr Jugend-Europameisterschaften und bin dann die Woche später zur Weltmeisterschaft geflogen. Und dann war 2013 meine erste Weltmeisterschaft. Also ich bin mit, oh Gott, das ist Mathematik, wie alt war ich? 2013, auf jeden Fall bin ich da schon meine erste Weltmeisterschaft offen geschwommen und dann ab dem Zeitpunkt habe ich mich jedes Jahr qualifiziert für das Hauptevent, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und 2016 dann eben auch Olympische Spiele, aber ich habe es dann in der Erwachsenenklasse nicht mehr geschafft, an meine Bestleistung ranzukommen. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann nach Rio gesagt habe, jetzt ist mal gut mit Beckenschwimmen.
Und wie kam dann der Wechsel ins Freiwasser? War das für dich dann klar, wenn es im Becken nicht mehr so gut funktioniert, als dass du vorne dabei sein kannst? War das die logische Konsequenz zu sagen, du gehst dann ins freie Wasser, sprich ins Meer und auch in die Seen?
Also es war so, dass es zwei Optionen gab. Nummer eins, ich höre auf, und Nummer zwei, ich versuche mich im Freiwasser. Ich habe eine relativ hohe Grundgeschwindigkeit und dann könnte das gut klappen. Freiwasser ist natürlich sehr taktisch, ist sehr erfahrungsgeprägt. Aber ich wusste, im Beckenschwimmen, das zerstört mich mental, weil ich einfach irgendwann in so einer Abwärtsspirale war. Ich hatte dann Angst vor dem Wettkampf. Dann war ich beim Wettkampf natürlich schlecht, weil Angst ist jetzt nicht so der beste Faktor, sage ich mal. Und dann hat man natürlich vor dem nächsten Wettkampf noch mehr Angst und noch mehr Respekt. Und dann ist es irgendwann so ein Teufelskreis. Und dann habe ich irgendwann, Rio war dann so der Höhepunkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, das zerfrisst mich, zerstört mich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen uns im Freiwasser. Bisschen weniger Druck, ich habe eine hohe Grundgeschwindigkeit. Und da war es aber auch am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ich meines Erachtens nach nicht talentiert für diese Sportart war. Ich habe super viele Fehler gemacht bei der Verpflegung. Man bekommt ja jede Runde ein Getränk mit einer Angel reingehalten. Und ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Oder wie ich mit Körperkontakt umgehe, wenn 30 Frauen um eine Boje möchten oder beim Anschlag. Also man denkt, es ist eine 2-Stunden-Sportart, da sind die Abstände sehr groß, aber im Ziel ist dann sehr, sehr eng. Also da kommen dann 10 Frauen gleichzeitig rein, so ungefähr. Und es ist sehr, sehr taktisch und man braucht viele Rennen, um das gut zu können. Und das habe ich dann auf den harten Weg dann auch gelernt. Aber ich wusste, dass es anfangs schwierig ist und deswegen wusste ich, ich muss einfach nur durchhalten und von Mal zu Mal wird es dann besser und so war es dann auch.
Ja, man muss dazu sagen, also die Distanzen, die ihr schwimmt, sind in der Regel 10 Kilometer. Mhm. Das sind dann die 2 Stunden ungefähr. Ja. Also die Besten schwimmen so 2 Stunden.
Genau, die Frauen 2 Stunden und die Männer 1,52.
Und dann gibt es die Distanz 5 Kilometer noch und da schwimmt ihr dann um die Stunde, richtig?
Ja, ein bisschen weniger.
Bisschen weniger.
55 oder ja, irgendwie ja. So, ja.
Wenn du sagst, dass dich das Bahnenschwimmen so sehr unter Druck gesetzt hat und du im Freiwasser mehr Zeit hattest, aber nichtsdestotrotz bist du bei dem Leistungssport ja geblieben.
Ja.
Hattest du dann quasi eine Lernkurve, wie du mit dem Druck besser umgehen konntest? Du bist dann ja auch älter geworden und erfahrener und hast auch dann verschiedene Titel geholt, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und so weiter. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber bist du dann mit der Zeit auch so sicher geworden, dass du mal mit dem Gedanken gespielt hast, wieder zurückzugehen ins Becken?
Nee. Also was mich am Freiwasser so fasziniert hat, war, dass es ist ja eine Strandsportart. Also es ist so wie Surfen, eigentlich eine coole Sportart, weil wir am Strand sind, meistens. Also jetzt nicht immer, aber das Feld ist natürlich kleiner. Olympische Distanz sind ja nur 10 Kilometer und im Becken gibt es ja zig Disziplinen. Ich glaube an die 30 oder so, also 50, 100, 200, 400, 500. Und im Freiwasser gibt es eben nur eigentlich eine einzige, die olympisch ist. Und dadurch ist natürlich das Feld viel kleiner. Man kennt sich gegenseitig, es ist wie eine Familie. Man hat zusammen Spaß, man respektiert sich. Die Stimmung ist ein bisschen gelassener und es ist ein bisschen weniger Druck. Und man hat natürlich auch mehr Zeit, um das Rennen gut zu machen. Und man hat mehr Zeit, Fehler auszumerzen. Was ich aber mittlerweile mit meinen 28 Jahren, was ich gelernt habe, können wir dann auch später nochmal drauf eingehen, weil die letzten 3 Jahre waren nochmal anders, dass du Spaß haben musst an der Sache und das Ganze vielleicht nicht ganz so seriös sehen solltest. Weil das hat mir geholfen, wenn ich das Ganze ein bisschen lockerer sehe. Je lockerer ich war, desto besser war ich.
Ja, das hört man häufig von Profisportlerinnen und Sportlern. Und ich frage mich, du hast ja dich irgendwann dazu entschieden, Profisportlerin zu werden. Sicherlich auch mit dem Traum Olympia. Und dafür hast du ja viel aufgegeben. Also gerade so in der Phase mit 15, 16, 17, wo dann andere Interessen dazukommen und wo man dann so auch die Welt entdeckt und so weiter. Und wie viele Stunden hast du am Tag trainiert? Sicherlich 4 Stunden oder noch mehr.
Ja, ein bisschen mehr. Zwei Trainingseinheiten, 3 Stunden ungefähr. Wir haben ja dann davor noch Krafttraining, Stabi und was weiß ich. Das dauert dann schon seine Zeit.
Und also ich frage mich, wenn man so diszipliniert ist, dass man diesen Weg geht, wie schafft man es dann, auch wenn man jünger ist? Weil wenn das der Schlüssel ist, Spaß zu haben, das Ganze nicht so ernst und seriös zu sehen, wenn das der Schlüssel zum Erfolg ist, dann frage ich mich, wie bekommt man das hin in den jungen Jahren schon, um halt nicht so ausgebrannt zu sein und unter Stress zu sein, wenn man jetzt halt wie bei dir ins Becken geht und es funktioniert nicht, man ist bei Olympia und scheitert dann da. Ist es so, dass nur die Lebenserfahrung einen zu dem Punkt bringt, oder glaubst du, es gibt einen Trick, wie man auch in jüngeren Jahren schon zu diesem Punkt kommt, dass so eine gewisse Leichtigkeit in den Profisport dann Einzug erhält?
Ich glaube, wenn man jung ist und anfängt, dann weiß man das gar nicht alles so sehr, wie sehr das eigentlich aufs Gemüt schlagen kann. Deswegen ist mein Tipp an alle jungen Sportler und Sportlerinnen, irgendwie sich von vornherein vielleicht psychologisch begleiten zu lassen mit professioneller Hilfe und was anderes nebenbei zu machen. Schulische Ausbildung, Uni, was weiß ich, irgendwas, damit man eine Sicherheit hat für die Zukunft nach dem Sport. Weil wenn du jetzt nicht gerade ein Fußballer bist, ist natürlich in Deutschland schwierig mit dem Sport. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du aufhörst. Ob es ist, dass du verletzt bist, ob es ist, dass du dich nicht qualifizierst oder aufhören musst oder irgendwas. Egal in welchem Alter das passiert, aber irgendwann gibt es ja ein Leben danach. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass Sport, ja, ist auf der einen Seite muss man das als Hauptmittelpunkt sehen, weil sonst kann man das zeitlich gar nicht alles auf die Reihe bekommen. Aber man muss wissen, dass man ein Sicherheitsnetz dahinter hat, ob es Familie ist, ob es ich möchte mal CEO von Garmin werden oder irgendwie sowas, dass man irgendein Ziel noch für danach hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich jetzt heutzutage weiß.
Ja, es macht Sinn, aber dann ist natürlich die Frage, wie bekommt man das zeitlich alles hin? Also du hast ja auch studiert, du hast deinen Abschluss in
Medienkommunikation,
hast deinen Master gemacht. Und das ist ja auch stark, weil wenn du sagst, dass du über mehrere Stunden halt jeden Tag trainierst, das dann noch reinzubekommen, und dann ist es halt wieder so, dass man bereit sein muss, andere Dinge zurückstellen zu können. Und das ist in deinem Fall sicherlich auch so gewesen.
Ja, also bei mir war es zum Glück so, dass ich war nie so die Partymaus oder ich brauchte nicht feiern zu gehen oder ich war zufrieden mit dem, was ich hatte und ich habe mich sehr glücklich geschätzt und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas vermisse oder dass ich irgendwas verpasse. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses Gefühl nicht hat. Und ich habe es auch heutzutage nicht. Also ich hätte gedacht, vielleicht kommt es dann irgendwann in ein paar Jahren, dass ich gedacht habe, vielleicht ist mir doch irgendwas entgangen, aber das habe ich nicht. Und deswegen, ich bin super froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Auch natürlich die schlechten Rennen, die guten Rennen. Und das bringt einem dann natürlich zu den Menschen, den man dann ist. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich lieber auf eine Party hätte gehen wollen. Weil ich glaube, dass seine eigenen Ziele zu erreichen, ist sowas Besonderes. Beziehungsweise gibt dir so viel mehr zurück, wie auf einer Samstagabendparty im Club dich abzuschießen oder so. Also keine Ahnung, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber...
In jedem Fall, also ich habe es verstanden. Und mit 28 hast du ja noch Möglichkeiten, auch die eine oder andere Party zu feiern.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nie feiern war. Also ich habe dann, bei uns gibt es halt dann die Abschlussfeier nach der Weltmeisterschaft. Das ist halt dann ein Abend, wo sich alle abschießen und dann ist halt wieder gut für ein Jahr. Und jetzt, seit ich in Italien war, habe ich eine Freundin außerhalb des Schwimmsports. Gut, die war Tennisspielerin, das ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber wir sind dann auch mal an einem Wochenende in Rom irgendwo halt feiern gegangen, aber das ist jetzt nicht so, ich mag zum Glück keinen Alkohol, das schmeckt mir halt jetzt nicht so, vielleicht bin ich ja nicht erwachsen genug, ich weiß nicht, aber ich brauche das jetzt nicht so, ich bin auch so lustig und ich habe auch so Spaß, weißt du, aber das war natürlich dann schon ganz cool, dass man mal so ein bisschen einen Ausgleich hatte oder halt ein bisschen an was anderes denken konnte, aber ich brauche das jetzt nicht im Überfluss.
Also kann man zusammenfassen, das Rezept ist so ein bisschen, dass wenn die Erfüllung in einer Sache, in einem Sport da ist und die Liebe zu diesem Sport so groß ist, dass man dann versuchen sollte, das zu kombinieren mit einer Leichtigkeit, am besten durch eine gewisse Beratung auch von Leuten, die schon an diesem Punkt gewesen sind, um sich dann frei zu machen und so diese Leidenschaft freien Lauf zu lassen, um gut zu werden in dem, was man halt liebt. Und in deinem Fall ist es das Schwimmen, richtig?
Du hast es perfekt zusammengefasst. Ja. Besser wie eine ChatGPT-Zusammenfassung.
Ja, das will einiges heißen heute. Aber ich würde ganz gerne mit dir nochmal darüber reden, warum du denn so gut geworden bist. Also du bist ja wirklich aufs Weltklasse-Niveau gekommen. Und das hat ja 2018 begonnen bei dir mit einer Medaillenflut. Du hast mehrere Bronzemedaillen, mehrere Silbermedaillen, du hast 6 Goldmedaillen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Du hast 2023, meine ich, den World Cup gewonnen, also den Gesamtsieg geholt im World Cup. Warum bist du denn dann im Freiwasserschwimmen so gut geworden?
Also es ist ein Unterschied, habe ich festgestellt, zu gewinnen oder auf dem Podest zu stehen. Also es heißt jetzt nicht, dass es auf dem Podest stehen schlecht ist, ganz im Gegenteil. Und ich war bis 2021, ich habe ja schon Medaillen geholt, ich war bei Weltmeisterschaft, bin ich Dritte geworden, habe mich dann qualifiziert für Olympische Spiele, bla bla. Also ich war ja schon Top 10 in der Welt. Aber als ich dann nach Italien bin, glaube ich, war das so das i-Tüpfelchen oder dieser kleine Prozentsatz, der mir gefehlt hat, um absolute Weltspitze zu werden. Weil ich raus aus meiner Komfortzone raus bin. Ich habe eine neue Trainingsgruppe gehabt. Ich habe eine neue Sprache lernen müssen. Ich konnte kein Wort Italienisch. Neues Land, weg von der Familie, weg aus der geliebten Umgebung. Und ich glaube, das Persönliche oder an dem, wo ich gewachsen bin, das hat mir nochmal so den letzten Schub gegeben. Und ich habe auch gelernt, an mich selber zu glauben. Das war dem Trainer mal sehr, sehr wichtig, dass man an sich selbst glaubt, weil wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es sonst tun? Also du musst selber für dich schwimmen. Und wenn du nicht an dich glaubst, dann kann es ja auch nichts werden. Und ich glaube, das war dann so das kleine Prozent, das mir gefehlt hat, um absolute Weltspitze zu werden. Das heißt aber nicht, dass es einfacher wurde, nachdem ich gewonnen habe.
Aber hast du das Selbstvertrauen dann durch die Siege bekommen? Oder ist es mehr so, dass quasi so ein hohes Grundvertrauen in die eigene Leistung da sein muss?
Eher Zweiteres, weil ich war in Würzburg sehr, sehr, sehr gut im Training. Also wirklich extrem gut. Ich bin teilweise mit den Jungs mitgeschwommen und war schon, also ich bin wirklich, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich bin wirklich krasse Trainingssets geschwommen. Und es gibt ja so den Begriff Trainingsweltmeister und Wettkampfweltmeister. Und da war ich eher so Trainingsweltmeister, aber bin halt, hab's halt nicht so ein bisschen, nichts rüberbringen können in den Wettkampf. Und in Italien war es dann andersrum. Da wurde ich dann so bisschen schlechter im Training. Es war eh seit der Pandemie, war so ein bisschen schwierig für mich. Bisschen Sportlerkopf verloren, bisschen Motivation verloren. Warum das so ist, keine Ahnung. Alle anderen haben gesagt, wow, geil, wieder schwimmen. Und ich dachte mir so, ja, schwierig. Aber in Italien war es dann eher so, dass ich Bock auf den Wettkampf hatte. Und jetzt nicht so sehr aufs Training. Und in Würzburg daheim war es halt ein bisschen andersrum.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Robert Farken. Also das war jetzt der letzte Podcast, der ja zu den besten Läufern in der Leichtathletik in Deutschland gehört. Und der sagte auch, dass durch den Umzug nach Colorado, der trainiert ja in Colorado auch hauptsächlich, dass da nochmal so eine neue Motivation auch freigesetzt wurde. Und oft bringt ja so ein Szenenwechsel etwas, dass man dann in neuem Umfeld ist. Bei dir war es jetzt so, Training war jetzt nicht mehr so im Fokus, aber dadurch bist du trotzdem besser geworden draußen und hast dann ja auch ordentlich Gas gegeben.
Ja, ich denke mal, also wir haben ja in Würzburg, das war ja wirklich meine Familie, mein Verein. Wir haben in der Pandemie haben wir die Sauna renoviert, die Saunalandschaft. Wir haben den Abenteuer-Golfplatz gebaut. Ich habe im Biergarten gekellnert und was weiß ich. Wir haben da wirklich alle mitgeholfen. Und das geliebte Umfeld zu verlassen, das ist halt schon ein großer Schritt eigentlich, wenn alles easy ist, alles comfortable. Was heißt comfortable?
Komfortabel.
Ja.
Ja, Entschuldigung. Also innerhalb der Komfortzone.
Genau, innerhalb der Komfortzone. Und sowas dann zu verlassen, das ist halt dann schon eigentlich ein großer Schritt. Weil dir geht's ja gut. Du brauchst ja eigentlich gar nichts anderes. Aber das ist halt dann, man wächst halt persönlich. Und dann das erste halbe Jahr war alles super, schön Sonne. Und dann ab und zu mal Aperitivo und was weiß ich, Dolce Vita in Italien, wie man es kennt. Aber nach einem halben Jahr merkt man halt, okay, man macht halt das Gleiche. Man schwimmt genauso viel, man muss genauso viel Zeit verwenden und man ist aber halt jetzt weg von der Familie. Klar, die waren alle super nett, die ganze Trainingsgruppe, das ist auch meine zweite Familie, aber ist halt dann doch eine andere Situation und dann kam auch die Winterphase, wo man so ein bisschen Winterdepressionen gab und da ging es mir dann auch gar nicht mal so gut. Da habe ich mir dann auch so gedacht, boah, und dann gibt es keine Wettkämpfe bis Februar, weil in der Winterphase im Freiwasser gibt es ja keine warmen Gewässer, wo man drin schwimmen kann. Und das zieht sich dann. Und dann hast du jeden Tag 6 Stunden Training, 10-mal die Woche und dann bist du immer müde. Und ja, war dann nicht so einfach.
Ja, und es geht halt auch, oder es hält ja auch so eine gewisse Monotomie Einzug dann ins Training. Und das dann halt lange Zeit ohne Wettkampf zu machen, stelle ich mir dann auch schwierig vor, ja, weil du trainierst ja, um erfolgreich an einem Wettkampf teilzunehmen. Und wie holst du dich da wieder raus?
Also wichtig ist es, glaube ich, erstmal sich kleinere Ziele zu setzen, weil bei uns ist das Hauptziel, sind ja Olympische Spiele. Aber Olympische Spiele sind alle 4 Jahre. 4 Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit, wenn du jeden Tag 3 Stunden 2-mal trainieren musst. Dann haben wir mittelfristige Ziele, sind Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Das ist ja normalerweise im Wechsel Jahr für Jahr. Und dann die kurzfristigen Ziele sind eigentlich die Weltcups, aber auch in der Winterphase gibt es die halt auch nicht. Was ich halt jetzt so die letzten 2-3 Jahre für mich entdeckt habe, ist, dass wenn es mir wirklich nicht gut geht, und es war die letzten Jahre so, dann brauche ich halt auch mal eine Pause. Und ich habe davor nie Pausen gemacht. Also ich habe mir nie eine Pause gegönnt, weil ich gedacht habe, ich brauche keine Pause. Aber jetzt die letzten 2-3 Jahre habe ich schon gemerkt, es geht nicht anders, ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Und dann, wenn es ein Spa-Day ist oder irgendwie irgendwas Kleines dir selbst zurückgeben, irgendwas, was dir gefällt oder was du gerne machen wollen würdest. Ich möchte heute mal Paddle spielen oder so. Sowas habe ich nie gemacht. Oder ich möchte einfach mal, ich weiß nicht, heute möchte ich shoppen gehen oder in einen Café mich setzen oder irgendwie sowas. Sowas kenne ich eigentlich nicht. Und sowas ist dann wichtig, dass du dir irgendwie was Kleines zurückgibst, dass du dich selbst belohnst, damit du eben motiviert bist, weiterzumachen.
Und das hast du gelernt und praktizierst das heute so?
Ja, weil deswegen mache ich ja jetzt aktuell auch eine Pause, weil ich gewusst habe, nach Paris, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr. Ich habe das jetzt auf dem Level 15 Jahre gemacht. Ich hatte jedes Jahr habe ich einen Wettkampf, also Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, ich habe mich jedes Jahr qualifiziert und nie eine Pause gemacht. Ich hatte nie länger als 2-3 Wochen Pause im Jahr. Wir haben ja nur eine Sommerpause, die sind dann 2-3 Wochen. Und jetzt in Italien, gut, da gab es dann noch Winterpause, haben wir dann eine Woche sogar über Weihnachten frei, das kannte ich so auch nicht. Und es war aber dann natürlich, je näher man an die Olympischen Spiele rückt, desto kürzer werden auch diese Pausen. Ne? Und ich habe mir schon vor den Olympischen Spielen in Paris gedacht, ich brauche absolut definitiv mindestens ein Jahr Pause.
Lass uns mal über die Olympischen Spiele in Paris im letzten Jahr sprechen. Du bist dort ja angetreten als Favoritin und sagst jetzt, du hast gespürt, du brauchst danach aber dringend eine Pause. In Paris lief es ja nicht so gut. Würdest du schon sagen, in Topform warst, zumindest körperlich, aber mental nicht?
Ja, also am Wettkampftag wäre ich in Topform gewesen. Mhm. Da hat es dann ein bisschen auch an den Bedingungen, ist es daran gescheitert. Aber die Monate vor Paris waren mental für mich sehr, sehr schwierig. Also da war ich schon, ich glaube, das waren die 2-3 schwierigsten Monate meines Lebens bisher.
Die Erschöpfung also einfach durch Übertraining und durch zu viel Druck, den du gemacht hast vor Paris, ja, weil du bei den Olympischen Spielen einfach gewinnen wolltest, oder?
Ich habe mir selber Druck gemacht. Natürlich gibt es auch Druck von außen, aber das ist mir vollkommen egal, weil man macht das ja für sich selber. Mhm. Und ich wusste aber, das sind jetzt meine dritten Olympischen Spiele. Vielleicht sind es meine letzten, man weiß es ja nicht. Und ich wusste, das ist jetzt die Chance für mich, eine olympische Medaille zu holen. Und ich habe noch keine olympische Medaille, ich habe alle anderen Medaillen, aber keine olympische. Und es hat mich aber so zerfressen, dass ich mir da so einen Druck aufgebaut habe, obwohl ich mir natürlich versucht habe einzureden, ich möchte Spaß haben bei dem Event und einfach mit einer Leichtigkeit rangehen. Aber mir kann man erzählen, was man möchte. Es ist halt diese Chance, weißt du? Und ich habe das nicht so gut hinbekommen mental tatsächlich. Also ich habe dann irgendwann einfach nur noch gewartet und mir im Kopf gesagt, ich möchte einfach nur noch, dass dieses Rennen fertig ist und dass ich fertig bin und dieses Rennen um ist. Und das ist natürlich jetzt nicht die beste Herangehensweise an Olympische Spiele.
Und konnte dich jemand in dieser Phase dann unterstützen?
Jein. Also natürlich kann man sich gut zureden lassen von Familie, Freunden, Trainer. Aber im Endeffekt, hätte ich mir auch psychologische Hilfe suchen sollen. Aber ich denke mir so, gut, vielleicht gibt es ein, zwei Tricks, die man hat, wie man vielleicht ein bisschen lockerer an das Rennen rangehen sollte oder kann. Aber es hilft ja auch nichts. Also es ist ja trotzdem das Rennen. Und ja, ist einfacher vielleicht zu sagen, wenn man schon eine olympische Medaille hat und dann kann man sagen, ja, wenn es halt schlecht läuft, ist egal, ich habe ja meine olympische Medaille so ungefähr. Ich habe es einfach zu verbissen gesehen und habe halt den Spaß am Sport verloren, weißt du?
Mhm. Und dann hast du dich durchgekämpft mental bis zu dem Tag im August letzten Jahres und bist dann an den Start gegangen. Ihr seid dann 10 Kilometer geschwommen durch die Seine, durch den Fluss mitten in Paris. Und du hast gesagt, dass du die falsche Taktik gewählt hast. Du bist, glaube ich, zu sehr nach innen geschwommen. Das kannst du gleich nochmal genauer ausführen. Hast dann zu viel Gegenströmung abbekommen und dann am Ende den 9. Platz belegt. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, welche mentale Herausforderung du auch gehabt hast vor dem Start, dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, wie du das dann verarbeitet hast oder damit umgegangen bist, weil es hat dann halt bei weitem nicht gereicht für das Treppchen. Erzähl mal, wie ist das gekommen dann während des Rennens, dass es nicht geklappt hat durch Taktik oder taktische Fehler und wie du dann ja so die Situation für dich einordnen konntest?
Ja, also erstmal am Renntag selber war ich mental auf der Höhe. Also ich wollte wirklich ein super gutes Rennen machen, das war kein Problem. Das ist natürlich dann die Chance, die man hat und die nutzt man natürlich dann auch. Und da habe ich dann natürlich auch einen richtigen Modus geschalten. Aber ich bin schon mal in den Bus eingestiegen um 5 Uhr früh, so meine Kopfhörer waren leer. Das war schon mal eine Katastrophe.
Schlechtes Omen, oder?
Habe ich mir gedacht, oh ja, ja, ja. Hoffentlich ist es jetzt kein schlechtes Omen.
Du wolltest wahrscheinlich den einen Song hören, der dich motiviert.
Ja, genau. Und ich habe halt immer die gleiche Routine und mache halt immer das Gleiche. Und bei der Busfahrt wird halt Musik gehört. Und dann mache ich die Kopfhörer rein und die sind leer. Ich so, ach du Kacke. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie komisch mein Handy so ans Ohr gehalten. Mir ist der Arm fast abgefallen, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwie Musik hören. Und dann haben links neben mir noch irgendwelche Trainer die ganze Zeit gelabert und ich dachte so, bitte seid leise. Weil mit den Kopfhörern hörst du halt nichts anderes außer die Musik. Naja, aber das war dann schon mal so, oh, jetzt hoffe ich, dass es kein schlechtes Omen ist, aber ich gebe trotzdem mein Bestes, ne? Ich bin auch so ein bisschen abergläubisch gesehen, aber ich habe gedacht, nee, heute ist ein guter Tag. Und dann bin ich reingesprungen und die Strömung war so extrem, also habe ich dann relativ früh schon gemerkt, das wird ein schwieriges Rennen. Und dann bei der ersten Rückgeraden, wir haben es ja schon im Triathlon-Rennen davor, haben wir natürlich im Livestream gesehen, wir wussten es nicht 100%, aber wir haben es ahnen können, was auf uns zukommt. Und die Strömung war halt wirklich extrem hoch und die war auch noch nie die letzten Jahre scheinbar so hoch wie im August 2024. Und ich bin halt damit überhaupt gar nicht zurechtgekommen, weil ich halt nicht so viel Kraft habe. Wir haben das auch anders trainiert. Unsere ganze Trainingsgruppe eigentlich an sich war nicht so gut in diesem Rennen, weil es ein sehr, sehr, sehr spezifisches Rennen war. Man hat unheimlich viel Kraft gebraucht in dem Rennen. Man hat nach 3-4 Kilometer schon gedacht, man hat schon 10 Kilometer in den Armen, weil es halt einfach so schwierig war, gegen diese Strömung anzuschwimmen. Und dann habe ich natürlich in der ersten Runde auch noch einen schönen Fehler gemacht, dass ich zu früh dann in die Verpflegung reingeschwommen bin und dann halt vor allen anderen in die Mitte geschwommen bin und die Strömung halt auch unterschätzt habe. Und dann habe ich halt nochmal mehr Strömung abbekommen. Aber gut, ob das jetzt im Endeffekt besser oder schlechter gewesen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich war wirklich muskulär schon durch nach 5 Kilometer. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Ich habe es danach auch im Interview gesagt, das hat sich angefühlt, als hätte ich 2 Stunden Krafttraining gemacht. Und das haben wir so noch nie gemacht. Und unsere Trainingsgruppe oder wie wir trainiert haben, waren für alle normalen Bedingungen sozusagen, waren wir super vorbereitet, aber halt nicht für dieses eine spezifische Rennen. Und der Ungar, der gewonnen hat, seine Trainingsgruppe hat zum Beispiel jede Woche 3-mal im Fluss trainiert, in der Donau. Und sind halt diese Strecke so mehr oder weniger runtergeschwommen und haben halt immer nochmal 20 Kilometer mehr gemacht jede Woche und haben halt genau dieses spezifische Rennen trainiert. Es hätte ja auch theoretisch sein können, dass es nicht in der Seine stattgefunden hätte und wir wären auf die Ruder-Regatta-Strecke gegangen.
Das wusstet ihr vorher nicht?
Das wussten wir ja vorher nicht. Hätte Fahrradkette, im Prinzip ist es so gelaufen, wie es ist, aber ich habe für mich zum Glück eine Erklärung, warum es nicht gut gelaufen ist. Und es lag in dem Fall, ja natürlich liegt es an mir selber, aber es lag halt daran, dass ich mit den Bedingungen einfach nicht klargekommen bin. Und das habe ich dann auch aufgearbeitet mit einem Sportpsychologen, weil ich mir dann gedacht habe, jetzt ist doch mal an der Zeit, mit einem Sportpsychologen zu reden. Aber ich habe das relativ gut erfassen können, dass es halt einfach nicht meine Bedingungen waren. Und deswegen ist es super schwer, damit abzuschließen. Aber ich habe eine Begründung für mich selber. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber natürlich ist es immer noch schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich hätte nichts anders machen können. Also wirklich, ich hätte nichts anders machen können an diesem Tag.
Ja, und du warst eigentlich in guter Form. Also du hast dich ja auch sehr stark darauf vorbereitet. Und wenn es jetzt an den Bedingungen lag und du sonst aber hättest auf einen guten Platz kommen können, hast du dir dann mal gesagt, wäre ich doch bloß im Becken geblieben, wäre ich doch jetzt,
nee.
Also im Becken,
nee,
im Becken nee, hätte nee. Ich das locker hingekriegt, da hätte ich keine Gegenströmung, da hätte ich keinen Fluss. Weil wenn du physisch so gut trainiert bist, dass du halt einfach schnell schwimmen kannst und du bist da richtig schnell im Wasser, der Gedanke ist dir nie wiedergekommen, oder? Auch nicht nach Paris?
Mm-mm. Okay. Nee. Also ich habe mich ja schon bewusst fürs Freiwasser entschieden und ich bin ja dann auch im Freiwasser erfolgreich geworden und ich habe keinen Gedanken mehr ans Becken. Also ich habe jeden Beckenwettkampf abgelehnt. Mhm. Ich habe nur bei 2022 war Europameisterschaft in Rom und da habe ich mich dann auch qualifiziert fürs Becken. Da habe ich gesagt, ja komm, mache ich mal mit und schwimme halt vor den Freiwasserrennen noch 800 Meter im im Stadion, weil es halt ein super cooles Stadion ist und die ganzen Italiener, die Zuschauer, die rufen da richtig laut und es ist halt einfach ein super cooles Gefühl, in so einem riesen Stadion, in so einem vollen Stadion zu sitzen. Deswegen habe ich gesagt, komm, nehme ich das mal mit, bin sogar ins Finale geschwommen, bin abgeschissen wie sonst was, habe ich mir schon gesagt, naja, also hat schon einen Grund, warum ich nicht mehr im Becken bin, aber danach bin ich im Freiwasser Europameisterin geworden, also ich bin im Freiwasser schon ganz gut aufgehoben. Also das habe ich mir in Paris nicht gedacht. Auf keinen Fall hätte ich es besser gemacht im Becken.
Wie teilst du dir denn die 2 Stunden ein? Also wenn du 10 Kilometer schwimmst, dann hast du da ja auch eine Taktik und gehst ja mit einem Plan dann auch ins Wasser. Man sagt dir ja nach, dass du einen sehr ökonomischen Schwimmstil hast.
Sagt man?
Zumindest habe ich das gelesen. Würdest du dem auch beipflichten oder?
Ja, also meine Technik ist jetzt nicht perfekt, aber es gibt nicht die eine perfekte Technik. Aber ja, ich bin groß, ich bin schlank, das hilft wahrscheinlich schon auch ein bisschen im Schwimmen. Und ich mache keine Beine, also ich schwimme alles so und ich mache keine Beine. Ich mache nur Schleppbeinschlag. Es gibt ja Leute, die machen 6er-Beinschlag und ich benutze meine Beine eigentlich nicht. Und ich liege relativ hoch im Wasser, also ja, kommt schon hin.
Okay, es muss ja einen Grund geben, warum du halt mehrfache Weltmeisterin geworden bist. Ich habe das kurz gelesen, Leonie Beck, sehr ökonomischer Schwimmstil. Ich habe mir gedacht, ja klar, das macht natürlich Sinn. Also wenn du in der Lage bist, dir die 10 Kilometer so einzuteilen, dass du dir die Kräfte so einteilst, dass du in den verschiedenen Phasen halt dann auch vorne mit dabei bist. Das klang logisch. Aber erzähl doch mal, wie du dir so ein Rennen einteilst.
Also bis 2021 war meine Taktik eigentlich, da war ich extrem schnell und da habe ich einfach so lange, wie es geht, vorne versucht mitzuschwimmen und halt versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und dann Plätze verloren habe, musste ich das mit meiner Geschwindigkeit wieder ausmerzen. Hat natürlich Kräfte gekostet und dann hat es halt für die Top 3 so ungefähr gereicht. Und seit 2021 in Tokio bei den Olympischen Spielen habe ich erstmal verstanden, wie es Freiwasser überhaupt funktioniert. Und das war auch das erste Rennen, an dem ich Spaß hatte. Davor habe ich mich öfter gefragt während des Rennens, warum mache ich das eigentlich? Warum ziehe ich mir das an? Aber Tokio war das erste Rennen, wo ich wirklich Spaß hatte. Und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so verstanden, wie es geht. Und ab dann bin ich ja nach Italien und dann war mein Trainingsstil auch ein bisschen anders. Ich bin mehr auf Ausdauer gegangen, dafür ist vielleicht ein bisschen Schnelligkeit weggegangen. Aber ich war trotzdem vielleicht nicht mehr so schnell auf 1500, im Becken wäre ich nicht mehr so schnell gewesen, aber ich konnte halt 8 Kilometer schwimmen und danach noch extrem schnell sein, die letzten 2 Kilometer. So haben wir das halt trainiert. Das heißt, meine Taktik war, also das hat mir mein Trainer gesagt, das war ganz witzig, einfacher gesagt als getan, aber er hat gesagt, schwimm 8 Kilometer irgendwo mit und danach musst du das Gefühl haben, dass du noch nichts getan hast.
Der Sprint dann halt.
Damit ja, und dann musst Kilometer du loslegen, dann geht das Rennen los und dann schwimmst du an allen vorbei und steigst als Erster an. Dachte ich, so witzig, nach 8 Kilometern. Es ist selten, passiert selten, dass man sich so anfühlt, als hätte man nichts getan. Aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Und ich war dann relativ weit hinten am Anfang immer, viel zu weit hinten. Ich war dann teilweise 50. Und schwimme erstmal an 50 Leuten vorbei dann irgendwann und hat aber dann doch besser funktioniert, als ich dachte. Ich habe dann irgendwie so eine Superpower irgendwie entwickelt. Und dann habe ich die letzten 2 Kilometer, ich war so extrem schnell und so viel schneller als die anderen, dass ich die alle eingeholt habe. Es war das allererste Rennen in Abu Dhabi, glaube ich, 2021. Da war ich erst ein paar Monate in Italien und haben wir dann auch noch in der Höhe trainiert zum ersten Mal. Ich habe noch nie davor im Höhentrainingslager trainiert. Und ich habe die Gruppe, ich war 2 Minuten oder 1 Minute hinter der Gruppe und habe in der letzten Runde die 1 Minute aufgeholt und dann noch alle überholt. Und dann als Erste eingestiegen und alle waren so, was ist denn jetzt passiert? Und dann dachte mir so, ja, das hat sich gut angefühlt. Und dann habe ich eigentlich die Rennen mehr oder weniger so immer gemacht, aber versucht nicht ganz so weit hinten zu schwimmen, weil wenn man dann einmal den Anschluss verliert, ist es dann schwierig, da wieder ganz nach vorne zu schwimmen und dann noch alle zu überholen.
Dann hast du das jetzt aufgeklärt, was es mit dem ökonomischen Schwimmstil mit sich bringt. Aber Kräfte einsparen, 8 Kilometer mitziehen und dann richtig Gas geben. Ja,
kommt drauf an. Gute
Strategie. Sind andere auch auf die Idee gekommen?
Das ja, also es gibt ja 2 Möglichkeiten im Freiwasser. Entweder du schwimmst ganz vorne, da hast du keine Kämpfe, du bist halt allein, aber dann hast du halt auch keinen Sog. Also es ist ja wie im Windschatten, im Fahrrad oder am Laufen. Und wenn du irgendwo im Mock schwimmst, sozusagen in Anführungsstrichen, also wenn du im Feld schwimmst, hast du halt die ganze Zeit irgendjemand links von dir, rechts von dir, über dir, weil jeder irgendwie die Füße haben möchte. Und dann hast du halt viel mehr Fights und dann verliert man viel mehr Kräfte. Und ich bin jemand, dadurch, dass ich halt eher leicht bin, brauche ich meinen Platz. Also ich, wenn man neben jemand schwimmt direkt, dann gräbt man sich gegenseitig das Wasser weg und es kostet unheimlich viel Kraft. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn man alleine schwimmt und wenn man sehr leicht, zum Beispiel Florian Wellbrook schwimmt ja auch ganz vorne immer, der schwimmt fast 10 Kilometer immer alleine vorne, weil der auch lieber alleine schwimmt und der ist halt so schnell, dass er halt 10 Kilometer lang ganz vorne schwimmen kann. Und ich schwimme auch lieber alleine, sage ich mal. Ich komme ja auch aus dem Becken irgendwo und deswegen brauche ich Platz, um zu schwimmen, damit mir niemand das Wasser weggräbt.
Und dann geht's ab auf den letzten 2 Kilometern.
Ja, also erst ganz hinten und dann ganz vorne.
Du schwimmst wahrscheinlich am liebsten dann auch im Meer, oder? Also, dass du nicht gerne im Fluss schwimmst mit der Seen, das glaube ich, kann man so sagen, das kann man abschließen. Ich schwimme auch in Seen, aber das Meer liegt dir am meisten, oder?
Jein, also es ist eher die Bedingungen. Ich mag es warm, ich mag es am liebsten wie einen riesengroßen Pool. Also so Malediven oder so wäre schön. Aber natürlich, also jeder hat immer die gleichen Bedingungen und jeder hat irgendwie seine Vorlieben. Manche mögen das kalte Wasser mehr, manche mögen Wellen mehr. Das ist, also wenn es kalt und richtig wellig ist, dann ist es ja richtig Open Water Style. Ich habe es halt eher so ein bisschen Pool-Style-mäßig, warmes Wasser, klares Wasser, ohne Wellen. Aber bei mir ist eigentlich nur wichtig, dass es einigermaßen warm ist. Der Rest ist mir egal, ob es wellig ist, Strömung, eigentlich wurscht. Hauptsache, es ist eigentlich einigermaßen warm. Weil
aber das ist halt auch im Meer dann die große Herausforderung, oder? Also das unruhige Wasser, da auch natürlich die Strömung und so weiter. Trainierst du da ganz gezielt darauf hin, dass du dir auch Plätze für das Training dann aussuchst, die dann auch besonders herausfordernd sind, wo vielleicht der Wellengang ein bisschen höher ist?
Also wir trainieren 99% eigentlich im Becken. Und dadurch, dass wir jetzt in Rom sind, wir leben ja in Ostia, das ist ja direkt am Meer, sind wir im Sommer 2-mal die Woche vielleicht ins Meer gegangen. Und das spürt man dann, auch wenn es ein leichter Wellengang ist, das spürt man dann schon. Wenn es zu viele Wellen waren, dann sind wir auch nicht ins Wasser gegangen. Aber wo man es wirklich lernt, sind dann die Rennen. Also sind dann die Weltcups, Weltmeisterschaften, die hochkarätigen Rennen. Sonst lernt man Freiwasser nicht. Das bringt jetzt nichts, wenn du alleine im Meer rumschwimmst. Klar, vielleicht für die Muskulatur ein bisschen zur Anpassung, aber es geht ja auch, wie verhalte ich mich während des Rennens? Was mache ich, wenn das und das passiert? Also das lernt man dann schon. Die Erfahrung sammelt man in den Rennen.
Was geht dir denn so über die 2 Stunden durch den Kopf? Teilst du dir das Rennen auch mental ein? Physisch haben wir geklärt, wie du das machst, aber hast du da auch eine mentale Strategie, um 2 Stunden da motiviert zu bleiben?
Also es kommt darauf an, welcher Wettkampf das ist. Wenn es jetzt ein wichtiger Wettkampf ist, dann ist natürlich im Optimalfall 2 Stunden komplett konzentriert zu sein. Wenn es ein nicht so wichtiger Wettkampf ist oder wenn es um nicht so viel geht, dann kann man auch mal ab und zu die Fische anschauen und wow, cool, da ist ein Seestern oder so. Aber ansonsten muss man natürlich versuchen, erstmal anzukommen. 2 Stunden ist länger, als man denkt im offenen Gewässer. Und dann natürlich seine Konkurrentinnen anschauen, wie geht's der, hat die noch Kraft, okay, da schwimmt jetzt jemand los, dann muss ich an die Füße. Man muss schon irgendwie am Ball bleiben und versuchen, das Rennen zu verfolgen, damit man halt auch den Anschluss findet und im Idealfall konzentriert man sich 2 Stunden aufs Rennen.
Jetzt hast du ja nach Paris mit deiner Pause begonnen, die ja noch anhält.
Ja.
Und ja, du wirkst wirklich so, als seist du sehr gelassen und auch sehr ausgeglichen.
Ja.
Du genießt die Zeit gerade, oder?
Ja, mir geht's gerade sehr gut.
Ja. Welche Pläne hast du denn?
Ja gut, also dieses Jahr wollte ich erstmal nutzen, um alles andere zu machen außer Schwimmen, andere Projekte voranzutreiben, mir zu überlegen, was mache ich denn irgendwann mal nach dem Sport? Was mache ich, wenn ich irgendwann mal sage, ich möchte nicht mehr? Und einfach mal, ich wollte weder Weltcups, ich wollte keinen Wettkampf haben, weil ich wollte mir keinen Druck machen dieses Jahr. Und auf einmal hatte ich so viele Sachen auf einmal, aber mir macht alles so viel Spaß. Ich habe 1000 Events gemacht, ich bin auf Vorträge, Fotoshootings, was weiß ich, und es macht mir aktuell so viel mehr Spaß. Und deswegen genieße ich das so lange, wie das geht. Und wenn dann irgendwann der Moment ist, wo es dann vielleicht ein bisschen ruhiger wieder wird, dann entscheide ich, okay, in welche Richtung geht's jetzt? Mache ich nochmal Los Angeles oder lasse ich sein oder keine Ahnung. Aber das Problem nach den Olympischen Spielen war dann tatsächlich, okay, was macht man nach dem Sport? Dieses Problem ist so groß geworden auf einmal, wo ich mir dachte, boah, mir ging es danach nämlich schlechter als davor. Und ich habe mir so überlegt, was ist denn jetzt das, was ist denn mein Ziel eigentlich? Was möchte ich im Leben, außer jetzt glücklich sein, Familie, okay, aber was mache ich oder was gibt mir persönlich was zurück? welchen Weg gehe ich? Möchte ich mal Geschäftsführerin werden? Möchte ich mal eine Farm haben? Irgendwie was. Ich hatte halt nie so den einen Traum, was ich mal sein würde oder gerne machen würde. Und das herauszufinden ist sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich halt angefangen, einfach nur Dinge zu machen und dann irgendwann ergibt sich schon irgendwie was. Aber boah, das war auch gar nicht mal so einfach, die Monate nach den Olympischen Spielen, wenn das Problem dann so groß, also in Anführungszeichen groß wird, weil man steht dann einfach vor dem Nichts und denkt so, okay, was erfüllt dich dann irgendwann da mal im Leben? Also weiß ich nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ich bin abgeschwimmen.
Doch sehr. Und es klingt aber danach, als seist du auch schon noch auf der Suche.
Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut zurzeit. Ich bin jetzt bei den Europacups mit dem Europäischen Schwimmverband als Moderatorin unterwegs, habe jetzt eine Halbtagsstelle Remote bei Arena angefangen, dass ich halt irgendwie eine kleine feste Säule habe und in die Arbeitswelt mal einsteige und neben meinen ganzen Dingen, die ich noch selbst mache, ich bin ja eigentlich auch selbstständig mit dem Instagram und was weiß ich, was ich da alles noch mache, dass ich halt irgendwie was habe, was ich täglich festmache, damit ich ein kleines festes Gehalt habe und eine Struktur in den Tag bekomme. Und irgendwann wurde es dann doch ein bisschen sehr viel, weil dann sehr viele Dinge auf einmal kamen. Aber ich mag es lieber, mehr zu tun zu haben als zu wenig. Und ich bin jemand, der braucht immer was Neues. Ich brauche immer eine neue Herausforderung. Ich brauche immer irgendwie eine neue Aufgabe, die mich nicht langweilt. Und Schwimmen hat mich halt irgendwie dann nicht langweilt, aber das war dann irgendwie keine Herausforderung mehr. Und deswegen habe ich halt angefangen, super viele andere Dinge zu machen. Und es läuft eigentlich zurzeit ganz gut. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, einfach mal machen, einfach mal genießen. Und man lebt auch nur einmal und einfach mal im Moment leben. Und das versuche ich zurzeit.
Das klingt aber danach, als bist du auf dem richtigen Weg. Weil das am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man sich weiterentwickelt und dabei glücklich ist und auch glücklicher wird und auch die Dinge ausprobiert, so wie du das jetzt auch machst. Und also gerade wenn du Vorträge hältst und du hast ja verschiedene Engagements und auch Sponsoren und wenn du da jetzt mehr und mehr reinkommst, auch so in die Wirtschaft, wenn du das gerne möchtest oder auch in andere Bereiche, dann führt das eine häufig zum anderen. Aber so diesen Punkt dann, so auch zu erkennen, und das, als du es gerade so erzählt hast, das hat mich an den André Schürrle erinnert, der im Podcast gesagt hat, dass er auch dann mit 29 aufhören musste, weil er auch einfach davor schon gemerkt hat, dass das war es jetzt und das reicht jetzt auch. Und diesen Punkt dann auch zu akzeptieren und dann zu sagen, jetzt steht das neue Kapitel bevor, weiß noch nicht so richtig, was das neue Kapitel ist, es kommt und ich weiß, jetzt ist die Zeit, um dann halt auch zu schauen, in welche Richtung es geht. Und so diese Findungsphase ist, glaube ich, nach dem Profisport ganz normal. Und du hast jetzt Los Angeles angesprochen, 2028, die Olympischen Spiele in den USA. Ist noch eine lange Zeit. Und das würde ja bedeuten, 3 Jahre jetzt hartes Training. Und dass du da noch nicht so hundertprozentig weißt, ob du das machen möchtest oder nicht, ist auch vollkommen nachvollziehbar.
Ja, ist halt jetzt die Frage. 2028 bin ich 31. Und dann ist halt die Frage, investiere ich jetzt nochmal alles? Ich schiebe wieder alles zur Seite. Ich schiebe wieder das Problem, was mache ich irgendwann danach? Schiebe ich wieder weiter? Weil das Problem löst sich ja nicht in Luft auf. Also das verschiebe ich ja einfach nur weiter. Oder sage ich, okay, ich nutze nochmal die 3 Jahre und mache wirklich nochmal Sport und mir gefällt es nochmal. Und das muss ich halt jetzt für mich entscheiden, was ist der beste Weg für mich? Mache ich es nicht? Im Endeffekt mache ich es ja für mich selber. Und ich bin jetzt zurzeit auf den Europacups. Bin genauso dabei als Moderatorin, hab meinen Spaß, hab keinen Druck, muss nicht trainieren und werde noch ein bisschen bezahlt. Also man muss halt dann entscheiden, was möchte ich denn? Und wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und es ist auch nicht so, dass es da um Geld geht oder so. Also man macht das ja nicht fürs Geld, gerade im Schwimmen, wir kriegen ja jetzt nicht wirklich was dafür. Man muss das für sich selber entscheiden und das selber wollen. Und das muss ich halt dann irgendwann jetzt in den nächsten Monaten herausfinden oder eine Entscheidung treffen. Mache ich es nicht oder lasse ich es einfach so weiterlaufen und mache noch ein Jahr so. Und dann sage ich in 2 Jahren, okay, ich versuche es nochmal oder nicht. Aber ich habe ja keinen Druck, also ich muss ja niemandem irgendwie was beweisen. Und deswegen sehe ich das eigentlich relativ gelassen. Und ich glaube, die Leute, die mich verfolgen, die haben wesentlich mehr Spaß, mir zuzuschauen bei einer Sache, die mir gefällt und die mir Spaß macht, wie wenn sie mich jetzt aktuell, heute war Weltcup in Sardinien, wie wenn sie mich mit so einem Gesicht bei dem Weltcup sehen, wo ich als 40. dann ankomme, weil ich keinen Spaß an der Sache habe. Deswegen, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und was mich motiviert. Und dann irgendwann treffe ich eine Entscheidung.
Ja, und ja, natürlich, also ich meine, alles hat seine Halbwertszeit, ja. Und du bist seit 13 Jahren auf einem sehr hohen Niveau.
Länger, viel länger.
Genau, ja. Mit 15 das erste Mal deutsche Meisterin, aber natürlich davor auch schon auf einem hohen Niveau gewesen, im Teenageralter ja schon. Und wenn man das so lange macht, so wie du, dann ist es ja ganz normal, dass immer mal der Punkt kommt, wo man dann, wie gesagt, dann sich auch Gedanken macht, was ist denn jetzt als nächstes? Und da geht es sicherlich auch darum, wo kommt denn das Einkommen her? Weil es gibt viele Sportarten, die meisten Sportarten eigentlich, auch die Profisportlerinnen und Sportler, die verdienen halt in der Zeit nicht so viel Geld, als dass das noch Jahrzehnte danach reichen könnte. Das sind alles sehr legitime Fragen und ich finde es stark, dass du dich so sehr damit auseinandersetzt, weil offensichtlich kommt irgendwann die Zeit, wo man das machen muss.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte mich auch mit dem André unterhalten und im Fußball, okay, er meinte auch selber, natürlich sind die privilegiert, aber im Endeffekt haben die ja genau das gleiche Problem. Was macht man danach? Und ja, auf der einen Seite können sie machen, was sie wollen, aber macht dich das glücklich, weil du jetzt mehr Geld hast? Ja oder nein, das ist halt jetzt die Frage. Also man muss ja irgendwas für sich persönlich finden, was einen glücklich macht. Und Geld, wissen wir, macht nicht glücklich. Vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz, aber das erfüllt jetzt auch nicht dein komplettes Leben. Und ich mache mir jetzt auch nicht seit diesem Jahr erst Gedanken, was mache ich danach. Das ist jetzt schon seit drei, vier Jahren schwirrt es in meinem Kopf rum. Und das ist der Tipp, den ich an alle jungen Athleten und Athletinnen gerne rausschreien würde. Sucht euch irgendwas nebenbei, was ihr irgendwann mal machen wollt. Fangt damit ganz früh an. Man muss ja nicht 100% seiner Zeit schon da rein investieren, aber irgendwie einen Plan so ein bisschen machen. Und ich habe mir so viel Druck gemacht nach dem Olympischen Spiel. Mir ging es danach wirklich schlechter als davor, weil dann das nächste Problem viel, viel größer war, als wie wird jetzt mein Rennen bei Olympischen Spielen. Weißt du, das eigentlich nur mich so im Anführungszeichen interessiert. Aber der Druck dann irgendwie danach, was mache ich irgendwann mal? Was ist mein Ziel? Wir Leistungssportler reden immer von Zielen, Ziele erreichen. Aber wenn man kein Ziel hat, was ist denn das Ziel irgendwann mal? Und das ist halt so schwierig rauszufinden. Aber einfach machen, einfach irgendeinen kleinen Plan, anfangen, was zu tun. Und dann ergeben sich ganz viele Sachen. Ich mache jetzt super viele Sachen auf einmal. Habe jetzt tolle, wirklich ganz tolle Kooperationen mit ganz tollen Firmen bekommen, die ich mir niemals hätte erträumen können. Und natürlich hatte ich jetzt auch viel mehr Zeit in dem Jahr, weil ich nicht trainiert habe. Und mir natürlich viel mehr Möglichkeiten offen standen. Ich konnte einfach mal irgendwie so nach Barcelona fliegen für ein Event oder keine Ahnung. Das konnte ich ja davor nie. Also wir sind ja wirklich an unseren Trainingsplan gebunden. Wenn du da eine von 10 Trainingseinheiten in der Woche weglässt, ist ja die ganze Woche im Eimer. Also du kannst nicht einfach mal 8 Kilometer weglassen. Das ist ja alles aufeinander aufgebaut. Und jetzt hatte ich ein Jahr so viel Zeit, andere Dinge zu tun, habe aber die Zeit super sinnvoll genutzt. Also habe ganz viele andere Projekte vorangetrieben. Und da würde ich aber halt einfach, da habe ich mir irgendwann gedacht, ich würde einfach gerne zu den jungen Athleten jetzt gehen und sagen, bitte macht irgendwas anderes noch oder sucht euch einen Anker oder irgendwie was, was ihr danach mal machen wollen würdet. Aber natürlich denkt man da in einem jungen Alter noch nicht so wirklich dran. Aber
ja, weil man halt voll im Sport ist und weil man halt genau auch in dem Team dann ist. Du hast ja auch ein Team gehabt, man wird halt unterstützt auch von anderen und du bist ja zwar selbstbestimmt auch in der Zeit, aber trotzdem hast du ja halt auch die äußeren Einflussfaktoren. Wenn die dann mal wegfallen und wenn halt dein Team wegfällt, die halt dafür sorgen, dass das Richtige ist und auch wann du trainierst und wie viel und so weiter, wenn das alles wegfällt, dann stehst du halt da, du bist alleine und musst dann halt dein Leben gestalten. Und bist das dann vielleicht seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr gewohnt. Und das ist natürlich dann auch nochmal für die ehemaligen Top-Sportlerinnen und Sportler eine Herausforderung.
Ja, und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich jetzt nicht dreimal Weltmeisterin geworden wäre, dreimal Europameisterin, glaube ich nicht, dass ich diese Kooperationen gehabt hätte. Also der sportliche Erfolg hilft dann natürlich auch. Aber natürlich trainieren ganz, ganz viele Athleten ihr Leben lang und werden niemals Weltmeister oder Weltmeisterin. Also das kommt ja auch nochmal dazu. Deswegen ist es halt so wichtig, sich irgendwie einen Plan B aufzustellen und zu haben. Weil selbst wenn du Olympiasiegerin wirst oder Olympiasieger, das heißt nicht, dass du danach mit Ruhm und Ehre dein ganzes Leben lang leben kannst. Erstmal vergessen das die Leute irgendwann. Irgendwann ist dein Name überhaupt nichts mehr, in Anführungszeichen nichts mehr wert. Geld ist sowieso, musst du dir irgendwie zusammen verdienen und du hast natürlich ein Leben danach. Also man fängt halt einfach in der Arbeitswelt dann mit 30, 35 an, aber von null, wo andere halt schon irgendwie, weiß ich nicht, Partner oder Geschäftsführer oder irgendwie sowas sind. Jetzt vielleicht nicht alle, aber haben halt schon ungefähr 10 Jahre Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Sportler und Sportlerinnen super Werte, die für das Unternehmen sehr wertvoll sind. Wir sind zielstrebig,
diszipliniert,
teamorientiert, und das ist natürlich auch sehr wertvoll für die Unternehmen. Aber in der Realität sieht es dann vielleicht immer wieder ein bisschen anders aus. Deswegen irgendwie einen guten Mittelweg finden, dass man dieses Sicherheitsnetz hinter sich hat und den Sport mit der Leichtigkeit machen kann, und dann funktioniert das Ganze auch viel, viel besser.
Ja, ich wollte das gerade sagen, weil du bist 28 und du hast natürlich eine extreme Lernkurve, und das ist ein Riesenvorteil, weil auch in Unternehmen, man möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die sich auch ganz gut selber kennen und die auch ihre Stärken einschätzen können und die sie einbringen können in eine Sache, in ein Unternehmen oder sei es jetzt irgendwas anderes. Und wenn man sich halt selber besser kennt, ist das für einen selber ein Vorteil, aber auch für die Gruppe, mit der man zusammenarbeitet. So, und das ist auch meine Beobachtung aus den vielen Gesprächen mit Top-Sportlerinnen und Sportler, dass die sich eigentlich schon sehr gut kennen. Also gerade nach der Karriere und auch wissen, wenn sie sich einbringen und hart trainieren, dass sie dann halt auch maximal erfolgreich sein können. Und das ist halt, diese Erkenntnis zu haben und beziehungsweise die echte Erfahrung gemacht zu haben, das ist halt ein großer Vorteil. Also das hilft dann im ganzen Leben und auch gerade in der Arbeitswelt. Also von daher sind Leute aus dem Profisport, ganz egal, ob sie eine Medaille beziehungsweise Weltmeisterin geworden sind oder Europameister, wie auch immer. Aber diese Lernkurve, die man im Profisport gehabt hat, die ist enorm viel wert. Ja. Also das bringt einem nicht sofort gleich was, aber dann im späteren Leben kann man viel daraus machen.
Ja, auf jeden Fall. Und Sport ist so, so wichtig. Es gibt dir halt so viele Werte mit auf deinen weiteren Weg, ob das jetzt in der persönlichen Ebene sind, in der Arbeitswelt. Man lernt so viel dazu, wie verhält man sich im Team, wie setzt man sich Ziele, wie erreicht man diese Ziele und wie strukturiere ich meinen Tag, wie diszipliniere ich mich. So viele Sachen, die du durch den Sport bekommst, es muss ja jetzt nicht nur Schwimmen sein, es gibt ja ganz viele. Deswegen Olympische Spiele zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich für das Land, wieder ein bisschen zusammenzufinden. Im Fußball kommen ja auch so viele Leute zusammen von unterschiedlichsten Herkunften. Und genau das hat ja eigentlich Olympische Spiele an sich. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Sport allgemein in Deutschland halt doch ein bisschen höheren Stellenwert vielleicht bekommen könnte, weil das ist sehr, sehr wichtig und viele Werte werden dir damit auf den Weg gegeben, die extrem wichtig sind.
Ja, und aus dem Grund ist ja der Jugendsport auch so wichtig und dass Sport bei Kindern und in der Jugend generell stark gefördert wird und dass es halt ausreichend Angebote gibt, dass es in den Kommunen ausreichend Plätze gibt, die gut erhalten sind auch, sei es jetzt Hallen oder Sportplätze und Angebote generell, sodass halt Kinder früh anfangen können, halt Sport zu machen, weil im Sport lernt man so viel und gerade Kids, die wollen sich bewegen und
die haben
diese intrinsische Motivation da halt Gas zu geben und zu rennen und sich auszutoben und das ist halt toll, wenn dann halt daraus, so aus diesem Bewegungsdrang, so eine Gemeinschaft entsteht, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und
respektvoller Umgang.
Genau so ist es. Also
Nettigkeit.
Sport bringt so viel mit sich, dass das stimmt, ja. Wir haben jetzt gerade ganz kurz über den André gesprochen, über den André Schüll und da habe ich mir gedacht, ich muss dich jetzt mal fragen, weil du bist vor ein paar Tagen das hatte ich ja im Intro schon ganz kurz gesagt, den Last Soul Ultra gelaufen. Der André Schüll hat den mit organisiert oder veranstaltet. Da laufen die Teilnehmenden Runden, eine Runde
6,7
Kilometer, genau. Und es kommt darauf an, wie viele Runden man geschafft hat. Mhm. Und du bist da mitgelaufen, obwohl du keine Läuferin bist.
Ja.
Und du hast 4 Runden geschafft, richtig?
Ja.
4 Runden und das sind 27 Kilometer.
Ja, ich habe auf meiner Uhr, auf meiner Garmin-Uhr stehen 30, aber.
Ja, aber weil du noch ein bisschen weiter und ich glaube, nur 4 Runden haben gezählt, oder? Ja, willkommen im Laufsport, Leonie Beck.
Ja, hätte ich auch niemals gedacht, weil ich wirklich kein Fan vom Laufen war. Und das hat aber schon extrem viel Spaß gemacht. Also, das Event war schon wirklich cool, muss ich schon sagen, ja.
Also, bleibst du beim Laufen?
Ja, also jetzt habe ich auch eine coole Uhr, da sieht man dann auch, wie schnell man ist. Kann natürlich auch schnell deprimierend sein, glaube ich. Aber nee, also das war zum ersten Mal, wo ich mir dachte, boah, Laufen ist schon ganz cool eigentlich. Mhm. Und da bin ich mit dem Stefan Pütz zum Beispiel, haben wir dann unsere Runden da gedreht. Und dann in der Pause saßen wir mit dem André zusammen im Zelt, haben uns die Pizza geteilt. Also das war schon extrem cool und die Stimmung war einfach super. Und das hat schon wirklich großen Spaß gemacht. Und ich habe mir währenddessen habe ich mir gedacht, boah, das macht richtig Spaß.
Ja, also, ich habe nämlich, na, eine Idee kann man nicht sagen. Aber,
oh je, was kommt
jetzt? Ich hab mir so überlegt, also du gehörst zu den besten Schwimmerinnen weltweit im offenen Wasser.
Ja.
Es gibt ja eine Sportart, die heißt Triathlon. So. Und ich hab mir das wirklich mal ausgerechnet. Also deine Zeit auf 5 Kilometer, wenn man die mal runterbricht auf die Ironman-Distanz im Wasser, sind 3,8 Kilometer, dann würdest du mit deiner Pace, die du schwimmst, würdest du knapp 3 Minuten vor der schnellsten Schwimmerin aus dem Wasser kommen. Das heißt, du hättest einen Vorsprung,
hätte Fahrradkette,
bevor,
ne,
es aufs Fahrrad geht, von ungefähr 3 Minuten,
ja,
wenn du jetzt noch dir ein Rennrad kaufst. Und wenn du dann 180 Kilometer schnell bist auf dem Rennrad, laufen, gut, 4 Laps, das war jetzt vielleicht der Beginn, da kann noch mehr draus werden. Aber jetzt mal Spaß beiseite, interessiert dich das, aus deiner Fähigkeit extrem schnell zu schwimmen, noch ein bisschen mehr zu machen in Richtung Triathlon beispielsweise?
Also jetzt reden wir von Langdistanz, oder?
Von der Ironman-Distanz,
ja.
Ja, oder ich meine, du kannst auch die olympische Distanz, aber reizt sich das zu sagen, ja, warum nicht? Fahrrad fahren und dann halt noch laufen. Schaue ich mir mal an, schwimmen bin ich so schnell. Die erste aus dem Wasser wahrscheinlich ist ja auch motivierend.
Also, willst du ehrliche Antwort oder?
Immer.
Okay, immer. Also, nach Paris stand mir Schwimmen bis hier. Ich zeige mir gerade mit meiner Hand über den Kopf. Ja, nicht stehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Schwimmen ist jetzt schon, geht mir jetzt schon wirklich bis zur Stirn. Jetzt müsste ich auch noch laufen und Radfahren. Das ist ja Höchststrafe, dachte ich mir. So, jetzt habe ich aber das ganze Jahr, habe ich ja ein bisschen Abstand gewonnen. Dann habe ich angefangen, mal, ich habe mich mal aufs Rennrad gesetzt mit der Laura Süßemilch, die Bahnrad-Weltmeisterin, die Freundin von meinem Bruder. Das hat schon Spaß gemacht. Und dann ist es natürlich gerade auf Instagram, geht ja auch durch die Decke und jeder fährt jetzt Fahrrad und jeder läuft jetzt. Und ich habe mir gedacht, also so bin ich halt einfach nicht laufen. Ich habe wirklich, macht mir keinen Spaß. Und jetzt habe ich aber das La Salle Ultra und das war schon auch wirklich sehr cool. Und ich habe mir aber nie so vorgenommen, mich haben auch viele Leute gefragt, würdest du gern die Ocean 7 machen oder irgendeine Channel-Überquerung? Das wollte ich aber nie. Also ich brauche für mich nicht noch ein weiteres Event, das ich irgendwie toppen muss, weil ich für mich selber persönlich zum Glück schon sehr, sehr viel erreicht habe. Und ich mag kein kaltes Wasser, die haben ja teilweise 13 Grad, die Gewässer, und das brauche ich nicht. Und so einen Ironman, das ist halt schon extrem lang, aber das würde ich halt wirklich für mich persönlich machen, weil ich brauche das jetzt nicht als Bestätigung für mich, um irgendwas zu machen, aber so einen kürzeren Triathlon wäre, glaube ich, schon ganz cool, mal sowas zu machen. Also ich verstehe den Hype mittlerweile, warum so viele Triathlon machen wollen. Aber auch das Schwimmen, das müsste ich ja wieder komplett auftrainieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer noch gerade
aktuell... Ist wie Fahrradfahren, oder?
Ist wie Fahrradfahren, ja, das geht dann auch relativ schnell, weil der Körper merkt sich, was man getan hat. Aber so einen kleineren Triathlon hätte ich jetzt... Ist wirklich so, die letzten Wochen denke ich so darüber nach. Und so, ja, so einen kleinen Triathlon hätte ich Bock. Aber auf Ironman ist natürlich, muss man sich auch wieder extrem vorbereiten. Also ich gehe dann schon irgendwie ran und möchte dann auch ein gutes Ergebnis haben im Endeffekt. Und Just for Fun, das war jetzt zum ersten Mal beim La Salle Ultra, wo ich wirklich was gemacht habe, wo ich wusste, dass ich die Erste bin, vermutlich die Aufwärts, weil ich wirklich nichts mit Laufen am Hut gehabt. Also ich habe 5-mal habe ich eine halbe Stunde trainiert, weil ich keine Zeit hatte. Ich war jeden dritten Tag woanders. Und deswegen wusste ich, dass ich einfach nur Spaß haben kann. Aber ich war selbst vor diesem Event, am Tag davor und am Frühstück, war ich aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt davor. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann denn das jetzt sein? Und dann hat es aber währenddessen hat's wirklich Spaß gemacht. Ist ja jedes Mal so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so einen kleinen Triathlon wäre eigentlich schon mal ganz cool, wenn man das macht. Ja.
Da bleiben wir gespannt, ja. Du hast gerade die Ocean 7 erwähnt. Das bedeutet, die 7 Meeresengen auf der Welt zu durchschwimmen.
Ja,
Straße
ja.
von Gibraltar, Ärmelkanal und so weiter. Und die Nathalie Pohl ist da, glaube ich, so die führende Schwimmerin.
Die Nathalie hat es letztens erst vollendet. Und Andreas Waschburger zum Beispiel, der war ja auch bei uns früher mit Freiwasserschwimmer. Der hat es jetzt auch geschafft, in Weltrekordzeit sogar. Und die Nathalie war auch früher bei uns mal in der Trainingseinheit, hat vorbeigeschaut.
Deswegen aber das wäre jetzt, würde dich nicht reizen?
Nee, tatsächlich nicht.
Also zu kalt?
Zu kalt, zu lang. Das ist ja auch sehr mental, muss man sehr, sehr stark sein. Also das ist
wie lange ist die längste Distanz?
Boah, weiß ich gar nicht. 13, 14 Stunden oder vielleicht noch länger, vielleicht 17, irgendwie sowas. Also da muss man halt mental auch wirklich sehr, sehr stark sein. Und so lange, das so extrem lange, es gibt ja auch 25 Kilometer, beziehungsweise gab 25 Kilometer im Freiwasser. Und ich habe mir gedacht, naja, als Freiwasserschwimmer muss man einmal im Leben diese 25 Kilometer eigentlich geschwommen sein. Hat sich zum Glück nie ergeben. Also ich muss dann im Endeffekt nie machen, weil jetzt gibt es die Distanz auch gar nicht mehr. Aber es ist halt dann irgendwann nur noch Kopfsache. Und ist halt schwierig, sich dann noch irgendwie zu motivieren, wenn du halt mal ganz andere Sachen irgendwie, die dich ganz anders erfüllt haben, wenn du da oben auf dem Treppchen stehst bei einer Weltmeisterschaftsmedaille, dann brauche ich jetzt nicht mehr ein 25-Kilometer-Event. Das wäre halt einfach nur noch für ein eigenes Ego. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mein eigenes Ego irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich jetzt blöd erklärt, aber ja, bin zufrieden.
Ja, das ist toll. Und das ist auch ein wunderschönes Schlusswort, Leonie Beck. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für deinen zukünftigen Weg, sei es jetzt 2028 Los Angeles oder sei es der nächste Triathlon vielleicht oder eine Karriere als Moderatorin, als Speakerin, was auch immer du machen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Freude dabei und
vielen,
Zufriedenheit.
Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da warst.
Vielen, vielen alles Dank, gut. Hat mich sehr gefreut und danke fürs Zuhören.
Servus.
Ciao.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Leonie Beck. In der nächsten Folge ist Jennifer Wendland zu Gast. Jennifer ist eine der besten Freitaucherinnen der Welt. Sie taucht ohne Sauerstoff und mit reiner Muskelkraft über 100 Meter tief ins Meer. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.